Insider Research im Gespräch. Der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um As-a-Service-Modelle für SAP HANA. Zum Hintergrund: 97% der Unternehmen nutzen bereits heute Cloud-Lösungen oder erwägen derzeit ihren Einsatz, so zumindest der Cloud-Monitor 2022 von Bitkom und KPMG. Dabei bevorzugen die Unternehmen vor allem die Service-Modelle Infrastructure as a Service und Software as a Service. Betrifft dieser allgemeine Trend hin zu Services auch die SAP-Anwenderunternehmen? Und wie kann man SAP as a Service überhaupt nutzen? Darüber sprechen wir nun mit Christoph Stalz, er ist Principal Systems Engineer bei Dell Technologies, und mit Thomas Reit, er ist SAP Solution Consultant bei Dell Technologies. Hallo Herr Stalz, hallo Herr Reit.
Hallo Herr Schoncheck,
grüße Sie. Hallo, schön, Sie im Podcast haben oder bei Ihnen, Herr Stalz, Sie wieder im Podcast haben. Wir hatten ja schon mal gemeinsam das Vergnügen. Ja. Und ich würde vielleicht auch direkt mit Ihnen, Herr Stalz, anfangen. Und ich habe da eine Frage im Intro gestellt, die ich gern gleich nochmal aufgreifen würde, und zwar Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Immer mehr Unternehmen wollen ja IT as Service beziehen. Sehen Sie denn diesen Trend auch bei den SAP-Anwenderunternehmen?
Ja, das ist wirklich eine Frage. Also vielleicht fangen wir mal an der Stelle an. Warum wollen die Kunden denn As-a-Service oder X-as-a-Service beziehen? Das hat in der Regel eine Kostenvariante. Und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, bei welchen Anwendungen kann ich das denn machen? Ich kann es bei Standardanwendungen machen. Also ich kenne heute kaum ein Unternehmen, was eine eigene E-Mail-Server noch fährt, weil das kann man in der Cloud viel, viel einfacher haben. Und auch das Operating bei Office-Produkten ist relativ einfach. Deshalb hat ja auch Microsoft mit Office 365 so einen entsprechenden Erfolg. Bei SAP sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ja auch von der DSAG und von der ASUG vom letzten Jahr entsprechende Befragungen der Kunden. Und da wurde ja gesagt, ja, dass man doch bei 80% der Befragten das SAP lieber on-prem oder in der Private Cloud haben will. Das heißt also, man unterscheidet ganz klar, was gebe ich in die Public Cloud ab und was in die Private Cloud. Was wir aber sehen, ist, dass der Kunde gerne diese Services annimmt. Das heißt, er gibt dann den Ort vor, beispielsweise im eigenen Rechenzentrum oder in der Co-Location, wo er genau weiß, wo wird das SAP-System betrieben. Es hat letztendlich natürlich auch etwas mit Compliance zu tun. Man muss ganz klar sagen, gerade im europäischen Umfeld, und Europa ist ja das Land oder der Erdteil, der sehr stark SAP einsetzt, weil SAP kommt aus Deutschland. In USA hat SAP sehr stark Konkurrenz noch durch Oracle Application. Da ist dieser Prozentsatz eher in der Private Cloud zu bleiben oder das Ganze on-prem zu fahren, noch wesentlich größer. Aber wie gesagt, wir sehen, dass diese Cloud-Operating-Modelle sehr, sehr stark zunehmen. Das heißt also, ja, die SAP-Anwender gehen auch in die Cloud, aber weniger in die Public Cloud. Wieso gehen sie in die Richtung? Weil die Welt sich gerade mit SAP HANA oder S/4HANA massiv ändert. Die Kunden, die haben Kostendruck und sind dann den Anforderungen häufig nicht gewachsen, das mit einer IT-Mannschaft zu machen, die also in der alten Welt, das heißt mit relationalen Datenbanken im SAP-Umfeld gearbeitet hat. Und nun versucht man andere Konzepte, und das sind halt die As-a-Service-Konzepte, um dann das Know-how von außen zu bekommen.
Also ich glaube, da haben wir schon eine Menge gelernt. Und zwar habe ich jetzt mal mitgenommen, dass ja, also das Thema mit den Services, das wird immer größer, bezieht sich aber eben hauptsächlich auf Standardlösungen erstmal. Sie nannten die Beispiele mit E-Mail, Sie nannten die Beispiele mit Office-Lösungen. Da ist das keine Frage mehr inzwischen. Aber wenn es jetzt um sowas geht, die SAP, wo man eben auch die Vorstellung hat, so, da sind meine Kronjuwelen, die Daten, die verarbeitet werden, das ist ein ganz wichtiges System. Da ist man zwar interessiert an den Services, die Vorteile des Services, also da geht es um das Thema Kosten, da geht es um das Thema Fachkräfte, der Bezug, wie kann ich die möglichst einfach diese Dienste von SAP bekommen, aber weniger dann der Gedanke aus der Public Cloud, sondern mehr Private Cloud und eben Modelle, wo man weiß, da habe ich meine Systeme und meine Daten mehr unter eigener Kontrolle und ich gebe das jetzt nicht irgendwie nach außen. Und vielleicht nochmal, Herr Reit, von Ihnen, Sie haben ja da auch viel Erfahrung durch Beratung von SAP-Anwenderunternehmen. Wir haben einige Argumente schon gehört, die jetzt für SAP als As-a-Service-Lösung sprechen. Haben Sie da vielleicht noch andere, die Sie uns nennen können? Oder wollen Sie das nochmal bekräftigen, dass zum Beispiel das Thema der Kosten ein wirkliches Argument ist, in die Richtung zu denken?
Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite an Sie, Herr Schoncheck, und auch an Sie, liebe Zuhörer. Das Thema As-a-Service, auch die Frage würde ich vielleicht gerne erstmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von As-a-Service-Modelle, Infrastructure, Plattform, Software-as-a-Service und auch noch andere. Und da ist ja erstmal die Frage, wie viel des Decks quasi oder wie viele der verschiedenen Ebenen, die man braucht, um eine SAP-Landschaft zu betreiben, möchte man denn quasi in andere Hände geben? Also an einen Dienstleister oder sogar an einen Dienstleister, der quasi auch die Hardware woanders stehen hat. Also da stellen sich die Fragen, was der Herr Stahl schon gesagt hat, mit On-Premise oder Off-Premise oder eine Co-Location bei einem entsprechenden Dienstleister. Und das sind mehrere Aspekte, die damit einhergehen. Das, was Sie gesagt haben, das mit den Kosten ist natürlich einer der Aspekte. Sprich, was kostet es mich, bestimmte Schichten oder bestimmte Ebenen selber zu erbringen oder dann halt natürlich von einem entsprechenden Spezialisten oder spezialisierten Dienstleister erbringen zu lassen. Und dann natürlich auch die Frage, habe ich denn die Möglichkeiten überhaupt? Habe ich denn die Rechenzentrumsplätze, den Raum dafür? Habe ich den entsprechenden Strom, Kühlungsmöglichkeiten, um das Ganze in den eigenen Rechenzentren vorzuhalten? Und dann halt natürlich auch so das Thema, habe ich auch die entsprechenden Leute, also Fachkräfte ist natürlich auch ein Thema. Ich brauche die entsprechenden Kollegen, die sich um die Infrastruktur kümmern, die sich um die entsprechenden Software-Ebenen kümmern, sei es jetzt Hypervisor, sei es Betriebssystem, dann natürlich die SAP-Anwendungen, die HANA-Datenbank, die ganze Infrastruktur, die damit einhergeht. Und das sind so, wie gesagt, mehrere Aspekte, die da einhergehen, wo man dann entscheiden muss, welche Möglichkeiten habe ich denn und welche davon möchte ich dann beziehen. Und die verschiedenen As-a-Service-Lösungen sind auch eine Unterscheidung Richtung Individualisierung oder Standardisierung. Denn je mehr ich quasi in externe Hände gebe, so normalerweise der Fall, desto mehr Standardisierung habe ich auch in dem ganzen Stack mit Hardware, Betriebssystem und dann die entsprechenden Applikationen obendrauf. Und natürlich auch die Frage der verschiedenen Module. Also im SAP gibt es ja diverseste Module und diverseste Anwendungsfälle, die ich brauche und habe. Und da natürlich auch die Frage, kann mir das denn überhaupt ein externer As-a-Service-Anbieter liefern oder muss ich das sogar in-house betreiben?
Also da haben wir nochmal viele Facetten dazu bekommen. Und man sieht also, so ganz einfach ist diese Entscheidung dann gar nicht. Oder zumindest muss man viel vorher überlegen. Also Sie haben ja auch nochmal gesagt, die verschiedenen Ebenen. Also was brauche ich denn alles, um sozusagen SAP nutzen zu können? Also das reicht eben, diese, Sie nannten ja den Stack. Also alles, ich muss mich entscheiden, was will ich denn jetzt vielleicht selber machen? Was will ich als Service aus der Hand geben, und dadurch kommt es eben dazu, dass ich bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so individuell haben kann, wie ich es will. Also es geht eine Standardisierung damit einher, wenn es eben anderer macht. Es sei denn, ich würde jetzt jemanden damit beauftragen, dass der was ganz Individuelles für mich macht, aber dann ist immer die Frage, wie sieht es mit den Kosten aus? Und ich möchte Sie aber fragen, umgedreht, wir haben gesehen, es gibt durchaus Gründe, warum man sich damit beschäftigt, SAP HANA als As-a-Service-Lösung zu beziehen, auf alle Fälle. Und es gibt ja auch da das Interesse, und das machen auch schon viele Unternehmen. Aber gibt es denn auch Gründe, Herr Reit, warum man vielleicht eher die Lösung aus dem eigenen Rechenzentrum bezieht? Eins habe ich so vorhin schon mal mitgenommen, so Stichwort Compliance.
Genau, Compliance ist eines davon. Dann ist natürlich, Kosten hängt natürlich auch ein bisschen immer mit dazu, damit zusammen. Sprich, man muss ja auch die Daten an den entsprechenden Dienstleister übermitteln, also Ingress- und Egress-Kosten der Datenübertragung. Oder dann natürlich auch, also beziehungsweise nicht oder, sondern und, dann halt auch das Thema Datensouveränität. Also möchte ich denn wirklich meine Daten nach draußen abgeben oder möchte ich mich so flexibel halten, den Dienstleister ändern zu können und mein Betriebskonzept auch ändern zu können. Und dann brauche ich natürlich immer noch die Hoheit über meine eigenen Daten. Und das ist dann eher ein oder einer der wichtigeren Gründe, warum man dann das Ganze on-premise betreibt, also entweder in den eigenen Rechenzentren oder in der sogenannten Private Cloud vielleicht noch abgibt an einen Co-Location-Anbieter, der mir zumindest den Platz für die Rechenzentren zur Verfügung stellt.
Jetzt haben wir ja vorhin gesehen, dass generell, sage ich jetzt mal so leicht hin, würden das die Unternehmen eigentlich alle gerne irgendwie als Service haben, weil es die Vorteile sind. Aber dann ist eben der Punkt, in die Public Cloud, nee, lieber nicht, lieber Private Cloud. Aber es gibt ja Lösungen, und da weiß ich auch von Dell Technologies, dass man so etwas als Service machen kann. Hab aber immer noch die Wahl, dass ich das selber oder dass ich es betreiben lasse, Co-Location, dass das für mich gemacht wird. Herr Stalz, was sind denn die besonderen Vorteile und Möglichkeiten von Dell Technologies Apex vor SAP?
Ja, erstmal generell, die As-a-Service-Modelle werden ja unter anderem auch dafür genutzt, um halt schneller zu sein. Also wir haben ja mittlerweile auch einen Druck, die Migration durchzuführen. Die dauert eine bestimmte Zeit, und jetzt sehen manche Unternehmen natürlich auch, dass sie vielleicht nicht schnell genug sein werden. Und da kann ich ja natürlich dadurch, dass ich einen Teil abgebe, zum Beispiel den Infrastrukturbetrieb, kann ich natürlich auch Zeit sparen. Ein weiterer Punkt oder Vorteil von Dell Technology, von der Apex-Lösung, ist natürlich zu sehen in dem Nachteil der Public Cloud. Und zwar, die Unternehmen möchten gerade, was SAP angeht, das ist bei Produkten wie E-Mail oder Office ganz anders. Aber gerade bei SAP möchten Sie eigentlich die Infrastruktur nicht mit einem anderen Kunden des Outsourcers scheren. Ja, also Sie möchten Ihre eigene Infrastruktur haben, weil Sie wissen genau, dass man Spitzen hat, und die Spitzen müssen auch bedient werden. Und dann habe ich natürlich in der Public Cloud gegebenenfalls, schere ich meine Infrastruktur. Und hier hat man die Befürchtung, ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht, dass man in der gescherten Infrastruktur vielleicht zu kurz kommt. Der nächste Punkt ist die Örtlichkeit. Bei Dell Technology Apex ist es so, dass ich selbst sagen kann, wo die Infrastruktur steht. Sie kann in meinem Rechenzentrum stehen. Das heißt, ich liefere dann als Beistellung das Rechenzentrum. Wir liefern die Infrastruktur. Die Infrastruktur bleibt in den Büchern von Dell. Das heißt, sie gehört nicht dem Kunden, weil der Kunde bezahlt das, was er nutzt. Das ist auch wiederum ein entsprechender Vorteil, der natürlich auch finanzielle Möglichkeiten bietet. Ich kann Investmentkosten ganz anders abschreiben, viel stärker abschreiben, wie Operatingkosten und auch was Reit eben ansprach, die Ausstiegskosten, die sind an der Stelle auch nicht da. Zum anderen ist es so, der Kunde bekommt direkt neueste Technologie und mit dieser neuesten Technologie natürlich auch noch entsprechende Reserve Kapazitäten. Das heißt also, in einem Dell Technology Apex Modell sind mindestens 20% Reserven drin und hier werden auch Infrastrukturen aufgebaut und abgebaut. Je nachdem, wenn gesehen wird, aha, Moment, der Kunde braucht nicht das, was vorher prognostiziert worden ist, dann wird es auch für ihn preiswerter. Aber in der heutigen Zeit kommt noch ein anderer Vorteil hinzu. Das sind die Lieferzeiten. Wenn wir das klassische Modell nehmen, das klassische Apex-Modell, sieht das so aus, dass der Kunde auf eine Konsole zugreift, auf eine Apex-Konsole oder Cloud-Konsole zugreift, dort einfach seine Leistungen bucht und innerhalb von 11 Tagen steht die Infrastruktur zur Verfügung. Das ist natürlich eine Frage, wie ist das möglich? Das ist deshalb möglich, weil wir genau wissen, was Kunden abfordern. Und dadurch sind wir natürlich in der Lage, auch ein genaues Forecasting zu machen, sodass wir die Komponenten haben. Und Lieferzeit ist schon eine sehr wichtige Geschichte.
Ja, also wenn ich das mal für mich so betrachte, dann klingt das für mich danach, dass man die Vorteile, die man sich von so der Cloud verspricht, also sowas wie ich zahle für das, was ich nutze, das kann schnell bereitgestellt werden. Ich habe da so eine Plattform, über die ich eine Oberfläche, über die ich zugreife und dann ist da sozusagen alles, was ich brauche, für mich da. Wird kombiniert mit den Vorteilen, die man sich eigentlich verspricht von On-Premises, dass ich eben sage, da soll es betrieben werden. Das ist für mich, ich habe nicht, und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Grund, der dafür spricht oder der darüber entscheidet, ob ich jetzt auf so eine Sharing-Ressource gehe oder nicht, dass ich weiß, da ist genug Kapazität für mich da. Ich bin nicht in der Gefahr, dass der andere jetzt auf einmal so viel verbraucht von der Kapazität, dass ich zu kurz komme. Also, dass man da entsprechend auch Reserven mit drin hat. Und das sind ja auch alles Punkte, die man sich vom Cloud-Dienst erhofft, das ist skalierbar, wenn ich mehr brauche, kriege ich das. Also verheiraten Sie sozusagen diese Vorteile, die ich so aus der Public Cloud mir erhoffe, mit den Vorteilen, die eher so die Private Cloud hat, die On-Premises hat und das eben auch für SAP. So habe ich das mir jetzt so mal vorgestellt.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben sogar einen Service noch on top gesetzt und zwar kann man gerade, was das SAP-Umfeld angeht, kann man über SAP Rise on Dell Apex die Apex-Umgebung direkt über SAP beziehen. Sie wissen, oder die meisten Kunden wissen, dass SAP Rise ist ja die Cloud-Lizenz von SAP, die eigentlich auch nur über SAP verkauft wird. Und die wurde auch in der Vergangenheit ausschließlich über die Hyperscaler vermarktet Und da hat SAP gesehen, das ist nicht alles, sondern Kunden gehen, wie ich es eben schon mal sagte, bei DSAG oder ASO, die haben ja festgestellt, 80% gehen lieber auf On-Premise oder Private Cloud. Also musste hier ein Angebot her. Und da ist die SAP auch auf uns zugekommen und verkauft jetzt quasi das Apex-Modell in ihrer Lizenz, sodass wir dann sogar ein Software-as-a-Service haben. Das heißt, also, der Kunde braucht sich dann an der Stelle um nichts mehr zu kümmern.
Ja, und das klingt so spannend, denke ich, in einer doch so komplizierten Zeit, in der wir leben, dass ich nochmal von Ihnen, Herr Stalz, gerne nochmal hören würde, wenn man jetzt sagt, S4HANA as a Service, das ist wirklich interessant. Also vielleicht nochmal so mehr oder minder auch zusammenfassend an dieser Stelle. Was braucht es denn alles dazu, dass, wenn ich jetzt sage, ich möchte das haben, was brauche ich?
Ja, also es gibt ja die beiden Modelle, dass ich erstmal nur die Infrastruktur as a Service über Apex bekomme. Dann brauchen wir natürlich, um das dimensionieren zu können, die entsprechenden Leistungsdaten aus den SAP-Systemen. Die SAP bietet hier zwei Tools an. Einmal den SAP Quicksizer, der dann häufig für einen Greenfield-Approach hergenommen wird. Das machen Kunden an der Stelle, wenn sie sagen, wir wollen nochmal komplett neu aufsetzen, wollen die Vergangenheit Vergangenheit lassen und fahren jetzt einen Greenfield-Approach oder Brownfield-Approach. Dafür gibt es dann den entsprechend SAP HANA Sizing Report. Und diese Daten brauchen wir, um diese Dimensionierung vornehmen zu können. Und da SAP hier spezielle Anforderungen stellt, läuft es bei uns unter Dell Apex Custom. Das heißt also, hier wird genau auf den Anwendungsfall dann das Sizing und die Konfiguration aufgebaut. Wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte ein rundum sorglos Paket haben, das heißt also, ich möchte mich auch um die Lizenz nicht mehr zu kümmern, dann wird ein Workshop notwendig. Der Workshop wird gestaltet durch die SAP und die SAP nehmen jetzt die Anwendungsdaten auf und wir machen dann das sogenannte Mapping auf Apex und stellen dann dieses der SAP bereit und der Kunde bekommt an der Stelle eine Rechnung. Wir haben in dem Zusammenhang haben wir ein Baukastensystem entwickelt, wo wir, was wir gerade bei SAP RISE und Dell Apex anwenden, um halt dann auch nicht einen Fundus, also Dell hat ja sehr, sehr viele Produkte, wir haben sie explizit reduziert auf den Anwendungsfall SAP HANA, S4HANA und sind dadurch natürlich auch in der Lage, schnell zu liefern. Das sind so die Voraussetzungen, die wir brauchen. Auf der einen Seite Daten vom Kunden, auf der anderen Seite Ergebnisse aus dem Workshop mit dem Kunden. Der Kunde muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass sich seine Organisation etwas ändert. Sobald ich Cloud-Services reinhole, ändern sich halt auch Zuständigkeiten. Und das muss natürlich ein Kunde an der Stelle mitmachen.
Da denke ich, das ist ein sehr guter Punkt, auch dass ich den Herrn Reitner frage, der ja viele SAP-Anwenderunternehmen unterstützt, berät. Also so, wenn man das so hört, das klingt eben so, dass die Nutzung von S4HANA as a Service so einfach ist, wie man sich das eigentlich vom Cloud-Service auch vorstellt. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wie erleben das die Kunden? Was sagen Sie, ist das so einfach oder wir haben ja schon gehört, was es dazu braucht. Also ein paar Dinge müssen vorher geklärt sein, Parameter, Anforderungen und vielleicht auch, dass Sie nochmal uns sagen, organisatorisch, was muss da vielleicht noch beachtet werden? Oder ist das so einfach, dass man den Schalter umlegt?
Ja, also auch sehr gute Frage. Der Punkt ist, ganz so einfach mit Schalter umlegen ist es meines Erachtens nach nicht. Und die Frage stellt sich natürlich, jetzt kommen wir wieder auf ein paar ein paar Minuten früher zurück, welche Art von As-a-Service-Modell möchte ich denn haben? Denn je mehr ich quasi in externe Hände gebe oder sogar in eine Public Cloud und je mehr Standardisierung ich habe, desto mehr muss ich natürlich meine heutige Umgebung mir anschauen und analysieren, welche Änderungen denn nötig sind. Heißt im Umkehrschluss, je weniger ich entsprechend ändern muss, also wenn man zum Beispiel auf dieses Apex-Modell geht, wo ich ja die Infrastruktur bei mir vor Ort habe oder bei einem Co-Location-Anbieter, muss ich entsprechend weniger anpassen und ändern gegenüber der heutigen Landschaft, als wenn ich das Ganze natürlich zu einem Hyperscaler oder zu einem anderen Dienstleister abgebe. Und da ist es so, da haben wir gehört, entsprechende Apex-Infrastruktur ist in knapp 2 Wochen geliefert. Dann lässt sich natürlich schneller der Hebel quasi umschalten, umlegen, als jetzt bei einer Migration in zu einem entsprechenden Dienstleister, je nachdem, welches Level der natürlich dann anbieten würde.
Jetzt haben Sie gerade nochmal so gesagt, etwa 2 Wochen oder 11 Tage vielleicht, Herr Stahl, Sie hatten das auch angesprochen, dass ich mir das nochmal vorstellen kann, weil das klingt ja wirklich irre schnell an. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, warum das so schnell geht, weil das sozusagen von Ihrer Seite alles so gut vorbereitet ist, weil da die Erfahrungen da sind? Warum geht denn das so schnell?
Ja, und zwar diese Lieferzeiten, die haben wir über die Dell Apex-Konsole. Das ist vom Prozess her, ist das entsprechend optimiert. Also es beginnt allein schon damit, dass Angebote innerhalb von 11 Stunden zur Verfügung stehen. Ja, das heißt also, man hat diesen Prozess sehr standardisiert. Ja, zugegeben, der Kunde kann sich auch nicht alles aussuchen. Ja, das heißt also, man gibt dem Kunden eine Bandbreite, der Kunde kann innerhalb dieser Bandbreite aussuchen und da sind wir da natürlich sicher, dass wir auch lieferfähig sind. Das ist der erste Punkt, das ist dann die schnellste Lieferzeit, die wir dann haben bei den Komponenten. Wenn wir bei Surprise und Dell Apex sind, dauert es etwas länger, aber wir sind immerhin noch schneller. Das erreichen wir dadurch, dass wir auch hier das Baukastensystem haben. Ja, und dadurch genau wissen, was ist in dem Baukastensystem, wie sind die Lieferzeiten im Baukastensystem. Und da versuchen wir das Ganze natürlich sehr weit zu optimieren, weil wir auch festgestellt haben, es ist ein Kriterium, die Lieferzeit, ja, oder die Bereitstellungszeit, bei also Service geht es ja um Bereitstellungszeiten. Und das ist für viele Kunden sehr wichtig, weil das differiert ja sehr stark. Also wir sind ja bei speziellen Komponenten, haben wir heute Lieferzeiten von 3 bis 6 Monaten. Und das ist häufig in dem Projekt nicht berücksichtigt. Das ist auch ein Vorteil von as a Service. Das heißt also, hier kann ich über starke Standardisierung natürlich auch Geschwindigkeit erzeugen.
Also ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade in der Zeit, wo es jetzt immer schwieriger wird, an entsprechende IT-Komponenten zu kommen, wenn man die sich selber so zusammenkaufen möchte. Und dadurch, wenn man das sozusagen von Ihnen aus einer Hand bekommt, wo das sozusagen alles schon vorbereitet, vorkonfiguriert ist, dann angepasst wird auf den jeweiligen Kunden, auf die Kundin, dann geht das eben schneller und eben auch zuverlässig, dass man dann auch an die Sachen drankommt, die man braucht. Nicht, dass man sich einen schönen Projektplan gemacht hat, Migration vom SAP-System und dann stellt man fest, ja, das und das kriege ich erst in 6 Monaten, dann liegt man schnell leider auf dem Bauch. Vielleicht haben Sie, Herr Stahl, noch andere Tipps für uns, worauf Unternehmen achten sollten. Wenn man jetzt sagt, ich nenne es einfach mal SAP as a Service, ich möchte das einführen, worauf sollte man denn achten?
Ja, also ich würde erstmal auf die Kosten achten. Es macht sehr viel Sinn, die Standardangebote der Anbieter, gerade auch von uns, entsprechend an der Stelle anzunehmen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass man drüber nachdenkt, was brauche ich überhaupt in meinen Systemen? So, wenn ich heute einen SAP-Kunden habe, der vor 30, 40 Jahren die SAP eingeführt hat, finden wir häufig den kompletten Datenbestand noch im System. Und spätestens nach 10, 15 Jahren kann ich mit den Daten eh nichts mehr anfangen. Das heißt, also es gibt Branchen wie Lebensversicherung, die müssen die Daten bis zu 100 Jahre aufhalten, aber das ist ein Spezialfall. Ich gehe jetzt mal vom Normalkunden aus. Also kann der Kunde darüber nachdenken, entweder Daten zu löschen aus der Datenbank oder sie wenigstens wegzuarchivieren, sodass die Datenbank kleiner wird. Dann wird natürlich auch das As-a-Service-Angebot entsprechend kleiner. Dann gibt es noch so im SAP-Umfeld so ein paar Spezialitäten. Also SAP erlaubt es auch, dass man mal drüber nachdenkt, die Daten aufzuteilen zwischen Hot und Warm. Das hat dann Konfigurationsaspekte zum Hintergrund und kann auch dazu führen, dass die Kernkomponenten innerhalb einer Konfiguration wie der interne Hauptspeicher beim Server auch kleiner wird. Das heißt also, hier verringern wir die As-a-Service-Angebote natürlich auch. Dann gibt es noch verschiedene Memory-Modelle. Persistent Memory ist da so ein Stichwort, wo man weitere Optimierungen herausholen kann, die direkt auf die Kosten schlagen. Und deshalb sollte man hergehen und dieses Projekt optimal vorbereiten. Also je mehr Sie vorbereiten, so ist meine Erfahrung, je mehr Kosten können Sie an der Stelle einsparen. Und ich denke mal, diese Kosteneinsparungen sind auch sehr, sehr realistisch, weil gerade durch Archivierung erreichen wir nicht nur auf der Infrastrukturseite Kosteneffekte, sondern auch auf der Lizenzseite.
Also ich denke mal so von einem Bild, das ich da auch mitnehme, wenn ich jetzt migriere hin zu As-a-Service, sollte man erstmal unnötigen Ballast abwerfen, nicht unnötiger Ballast As-a-Service und dafür dann bezahlen. Und dass man genau plant, überlegt, was brauche ich, dass sozusagen, wie Sie ja vorher sagten, dass so die Parameter bestimmt werden, dass das wirklich passgenau zur Verfügung gestellt wird, dass ich alle Kostenvorteile auch nutzen kann. Und Planung will gut gemacht sein. Und vielleicht haben Sie auch ein schönes Anwendungsbeispiel für uns, Herr Reit, wo man sieht, wie sowas denn in der Praxis ablaufen kann. Und gerne auch, Herr Stalz, wenn Sie da auch noch was zu erzählen wollen, so zum Schluss so ein Anwendungsbeispiel, das wäre noch toll.
Herr Schulczek, ganz kurze Frage. Ich würde gerne auch noch mal kurz auf die Frage vorher zurückgehen.
Und ja, natürlich, aber selbstverständlich, weil wie gesagt, wenn wir zwei Experten oder zwei Expertinnen je nach Podcast dabei haben, bin ich immer froh, wenn sich die beiden ergänzen. Sehr gerne.
Genau, worauf quasi auch Unternehmen für die Einführung von SAP as a Service achten sollten. Aus meiner Sicht, gerade diesen Punkt, was der Christoph Stalz genannt hat, mit der Vorbereitung für ein entsprechendes Migrationsprojekt Richtung SAP HANA, S4HANA. Was damit auch einhergeht, ist so das Thema, welche Funktionalitäten, welche Module habe ich denn im Einsatz und was will ich denn machen, beziehungsweise was macht denn meine SAP-Umgebung überhaupt bei mir im Unternehmen? Soll heißen, ich habe einen Kunden bei mir in der Nähe, also quasi zu meinem Heimatort, der hat eine sehr große Bandbreite von SAP-Modulen mit Online-Shop, ganze Bestellabwicklungen, natürlich SD-Module hoch, runter und aber auch eine Hochregallagersteuerung. Jetzt ist es so, wenn man natürlich ein bisschen ländlicher wohnt, dann hat man nicht unbedingt mehrere, zum Beispiel, also das ist einer der Aspekte, der zu beachten ist, dann hat man nicht unbedingt mehrere Internetleitungen von verschiedenen Providern. Das heißt, wenn ich meine Daten rausgebe und As-a-Service als Off-Premise betreiben lasse, was passiert denn, wenn jetzt auf einmal bei einem Straßenbau der Bagger das Kabel durchreißt? Dann ist natürlich das Ganze offline, mein Hochregallager steht und ich kann meine Bestellungen gar nicht mehr abwickeln. Und das ist jetzt auch einer der Punkte, sprich, ich muss wissen, welche Funktionen oder was mein SAP überhaupt macht. Wie kritisch ist das Ganze? Geht das überhaupt extern? Muss ich sogar on-premise betreiben? Und das fällt halt auch mit in die Vorbereitung mit hinein.
Das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben schauen muss, wie steht es um die Verfügbarkeit der Daten, Ausfallsicherheit, dass ich, was kann ich denn nach draußen geben, nicht nur aus Gründen, sagen wir mal, Datenschutz und Kundendaten oder was, ist das da auch sicher genug, wenn es woanders ist, sondern wie unternehmenskritisch sind die denn? Kann es sein, wenn ich jetzt keinen Zugriff auf meine Daten habe, dann steht alles. Und da gibt es also ganz, ganz viel zu bedenken. Und ich möchte Sie trotzdem nochmal, das war ja schon ein Anwendungsbeispiel, vielleicht haben Sie noch gerade so zum Schluss einen Use Case für uns, dass man nochmal sieht in der Praxis, wie ist sowas abgelaufen?
Genau. Einer unserer Kunden ist die Entrus und Hauser, sitzen in Weil am Rhein. Die standen vor ein paar Jahren vor der Entscheidung, ihre damals klassische SAP-Umgebung, die auf IBM Power lief, standen die vor der Frage, was mache ich damit? Wir müssen nach HANA gehen und das Ganze da natürlich entsprechend weiter voranbringen, auch mit der digitalen Transformation, die bei der Entrus und Hauser auch permanent stattfindet. Und die haben sich letztendlich dafür entschieden, das Ganze auf einer x86, also auf einer Intel-basierten Infrastruktur zu standardisieren, mit VMware auch virtualisiert. Und einer der Hauptgründe war auch, das Ganze mit der restlichen IT-Infrastruktur, die jetzt gar nichts mit SAP zu tun hatte, sondern die ja quasi auch bei dem Kunden da ist, das Ganze zu standardisieren. Das heißt, die gleichen Prozesse für quasi Provisionierung, Bereitstellung von virtuellen Maschinen, von den entsprechenden Services, die dann da drin laufen, bis hin zu dem Thema Datensicherung, Backup der Daten, auch das Thema Hochverfügbarkeit, also Redundanz, Spiegelung in ein zweites Rechenzentrum. Was passiert, wenn verschiedene Themen ausfallen? Wie kann ich das dann wiederherstellen? Und da das natürlich auch an die Prozesse der restlichen IT-Infrastruktur mit quasi anzugleichen und hier nicht unterschiedliche Infrastrukturen, unterschiedliche Prozesse vorhalten zu müssen.
Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Ich war auch in diesem Projekt drin. Sehr schön bei diesem Projekt ist, dass es schon abgeschlossen ist. Das heißt, das ist jetzt einige Jahre schon produktiv. Und Entrus & Hauser hatte 192 SAP R3-Systeme. Und sie haben konsolidiert auf 90. Das heißt also, über die Hälfte ist weggefallen. Wieso war das möglich? Weil SAP HANA und damit auch S/4HANA neue Funktionalitäten bereitstellte. Wo man früher vielleicht ein separates Business Warehouse brauchte, kann man das heute direkt in der Anwendung machen. Und diese Möglichkeiten hat man natürlich genutzt. Und was ich auch sehr spannend fand, war der Ansatz, den Entrus und Hauser an der Stelle gemacht hat. Entrus und Hauser ist von einem allgemeinen Operating-Modell ausgegangen und hat dann einfach gesagt, okay, was brauchen wir, um halt unsere Verfügbarkeit zu gewährleisten? Und man hat Standard-SLAs definiert, unabhängig ob es sich um SAP handelt oder was anderes. Man hat es generell festgelegt. Und das bietet dann auch die Möglichkeit, dass ich solche SLAs zügig realisieren kann. Ja, wenn ich Spezial-SLAs habe, dann ist es häufig so, dass diese speziellen SLAs dann auch Zeit brauchen, bis sie mal implementiert sind. Und das hat Entrus und Hauser sehr schön mit einem allgemeinen Operating-Modell geschafft. Und dann natürlich auch Kosten gespart, weil man ein allgemeines Operating-Modell hatte und nicht so viele Nischen wie zum Beispiel eine SAP-Nische.
Ich glaube, das war so zur Abrundung noch ein sehr, sehr schönes Anwenderbeispiel, wo man sieht, was alles möglich ist. Zum einen durch den Wechsel auf SAP HANA und dann aber auch wenn man sich überlegt, standardisieren und Services beziehen und was da eben möglich ist. Das macht neugierig auf mehr und wir haben natürlich auch zu diesem Podcast wieder hilfreiche Shownotes. Es gibt einen begleitenden Artikel und dort finden Sie dann auch, liebe Hörerinnen und Hörer, Links noch dazu, wo Sie das Ganze nochmal weiter vertiefen können. Und an der Stelle möchte ich Ihnen beiden, Herr Stalzen, Herr Reit, ganz herzlich danken für diese spannenden Insights zu den Services rund um SAP HANA, S4HANA. Und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch diesmal mit dabei waren und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und solche Insider wie unsere beiden Gäste, der Herr Stalzen, Herr Reit, können eben aus der Praxis erzählen, sind in solchen Projekten und können da wirklich hilfreiche Tipps geben. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Stalz und Thomas Reit von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals an Sie beide.
Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Schoncheck.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr gerne.